Patrick Reiner ist mein heutiger Gast bei Jeder zählt, dem Karriere-Podcast der Charité. Er erzählt mir, warum genau dieses Krankenhaus in Berlin es ihm so angetan hat, dass er hier sesshaft werden möchte und wie er sich hier immer wieder neu erfinden kann. Also legen wir los. Patrick, es ist schön, dass du hier bist. Was findest du aufregender, befragt zu werden oder selber zu moderieren? Weil du hast schon Erfahrungen darin gesammelt, habe ich gehört.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Würde aber definitiv sagen, ich würde spannender oder beziehungsweise bin mehr aufgeregt, wenn ich selbst befragt werde, als du befragen.
Also jetzt?
Ja,
definitiv. Das ist gut zu wissen. Weißt du, was ich mich schon lange frage? Müsst ihr eigentlich das Krankenhausessen mitessen oder habt ihr anderes Essen als die Patienten?
Wir dürfen das Krankenhausessen teilweise mitessen. Muss aber selbst auch sagen, dass ich mittlerweile ein großer Freund der Kantine bin, die Charité anbietet, weil das Essen tatsächlich auch recht gut ist.
Ja, gibt es auch eine große Auswahl? Kann man da, ihr habt bestimmt auch vegan und vegetarisch und alles, oder?
Genau, 2 bis 3 Menüs kann man immer auswählen und je nach Standort sind die Kantinen meistens auch sehr gut einfach eingerichtet, würde ich jetzt auch sagen.
Also das Krankenhausessen hat wahrscheinlich, der Name hat einfach so einen Ruf, wahrscheinlich seit vielen Jahren, dass man denkt, oh Gott. Aber als meine Oma mal im Krankenhaus war, hat sie auch gesagt, oh, das war so schön, ich wäre am liebsten noch ein paar Tage da geblieben, wie im Hotel. So, du bist seit 2015 an der Charité. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Ist eine sehr gute Frage, muss aber sagen, dass quasi mein Leben sich mit dem Umzug nach Berlin, da ich ja ursprünglich aus Österreich komme, schon gravierend einmal geändert hat. Ich dachte, ich komme nach Berlin, um einfach nur Erfahrungen zu sammeln, kurz hier zu bleiben, als kurzen Lebensabschnitt. Muss aber dann jetzt nach fast 8 Jahren in Berlin sagen, dass ich mich definitiv in die Stadt einmal verliebt habe und für mich auch gesagt habe, so, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich auch familiär Fuß fassen, aber auch beruflich. Und mir ist die Charité da als Arbeitgeberin wirklich sehr einfach gemacht hat, von Anfang an zu sagen.
Die Charité ist für dich eher so weiblich, höre ich gerade.
Ja, ich habe heute für mich überlegt, sage ich, ist Charité als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, habe mich dann dazu entschlossen, weil ich glaube auch in der ersten Podcast-Staffel wurde die Charité auch, glaube ich, mehrfach weiblich bezeichnet, das ist ein ganz cool finde.
Ja, cool. Ja, ich wollte dich jetzt auch fragen, weil in deinem Lebenslauf habe ich auch gesehen, du hast mehrere Stationen schon im Ausland verbracht und was hat dich dann dazu so gebracht, also was ist das für ein Gefühl Berlin gegenüber, dass du gesagt hast, jetzt bleibe ich hier, weil ich hätte gedacht, vielleicht ist es für dich auch nur so ein kurzer Stopp.
Es war anfangs gedacht als kurzer Stopp, weil ich immer im Rahmen meiner Ausbildung eine Lehrperson hatte, die selbst in Wien quasi gearbeitet hat, hier in Berlin an der Charité gearbeitet hat und für mich gerade diese pädagogische Rolle immer so eine Vorbildfunktion hatte und ich mir dachte, eigentlich möchte ich das super gerne selbst auch in meinem beruflichen Werdegang einmal machen und habe mich dazu entschlossen, dann zu sagen, okay, ich probiere Berlin als kurzen Stopp einfach mit einzurichten und einfach hier zu bleiben und habe dann die Chance bekommen, mich an der Charité immer weiterzuentwickeln, durfte den Praxisanleiter machen und habe dann noch die Möglichkeit zu bekommen, quasi ins Studium Pädagogik im Gesundheitswesen einzusteigen und habe dann für mich gesagt, so, und auch davor noch nicht zu erlebt, eine Arbeitgeberin quasi so zu haben, die einen so gut unterstützt auf dem Werdegang und in dieser beruflichen Qualifikationsphase einfach.
Über deine Arbeit erzählst du uns gleich noch mehr. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Das heißt aber, du hast in Österreich deine Ausbildung begonnen zum Kinder- und Gesundheitspfleger. Ist das relativ ähnlich zu Deutschland oder gab es da erstmal auch ein paar Probleme, weil dort Sachen anders gemacht werden als hier?
Wir hatten quasi im Rahmen unserer Ausbildung in Österreich war ein großer Unterschied, dass wir mit einem Diplom abschließen, also quasi so eine Diplomarbeit einmal schreiben, dementsprechend wir direkt in den Master einsteigen könnten. Da habe ich hier quasi im Rahmen der Anerkennung einfach gemerkt, okay, hier würde ich im Rahmen des Studiums wieder mit dem Bachelorstudiengang anfangen. So in der Tätigkeit als Pflegefachperson hat sich jetzt nicht so unterschieden. Ich glaube, da waren die größten Unterschiede eher im sprachlichen Kontext.
Dass ich man hört es aber gar nicht mehr. Und ich liebe den österreichischen Dialekt. Wo ist er hin?
Gute Frage, wo er hin ist.
Hast du die abgewöhnt, wa?
Traurigerweise, ich weiß, dass wenn ich verärgert bin oder ziemlich nervös bin, dass es dann wieder zurückkommt. Genau, ja. Dann kommt es wieder. Oder wenn ich gerade mit meiner Familie zu Hause oder Freunden telefoniere, komme ich schneller wieder in den österreichischen Dialekt. Sonst ist er anscheinend so immer ein Stück weg.
Du hast aber in Österreich eine Ausbildung gemacht, richtig? Wie kann das jetzt sein, dass du dort eine Möglichkeit hattest? Du hast jetzt von Master und Bachelor geredet. Das verbinde ich jetzt immer mit einem Studium. Mhm. Wie geht das? Wie gehen diese Begriffe zur Ausbildung zusammen?
In Österreich wurde jetzt, ich hoffe, dass ich nichts falsch erzähle, aber in den letzten Jahren die Ausbildung zur Pflegefachperson rein akademisiert, sprich der komplette Ausbildungsbereich wurde akademisiert und man kann Pflege in Österreich nur mehr studieren und im Rahmen dessen wurden alle, die quasi das Diplom abgeschlossen haben, mit Bachelor auf Bachelor-Niveau angehoben und quasi auch in diesen Stufen mit eingestuft, sodass wir in Österreich den Zugang zum Masterstudiengang haben würden.
Ah, verstehe. Jetzt hast du mit deiner Ausbildung schon einen ziemlich weiten und vielfältigen Weg hingelegt. Das fällt mir hier immer mehr auf. Ich glaube, die meisten, die hören, ist Krankenpfleger, denken, bleibt für immer Krankenpfleger. Du wirst uns gleich erzählen, wie da so deine einzelnen Stationen waren. Langsam kommt es mir so vor, als wäre das wie so eine Grundausbildung, die eigentlich jeder braucht, der am Krankenhaus mal irgendwo hinkommen möchte. Kann das sein?
Würde ich jetzt mit Jein beantworten. Ich muss sagen, dass die Profession als Gesundheits- und Pflegefachperson definitiv eine großartige Profession ist. Das, worauf ich mich aber auch zum Beispiel heute noch freue, ist auch, dass Professionen wie medizinische Technologin für Radiologie, also kurz MTR, eine genauso großartige Profession ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwie einen Schritt ins Krankenhaus einfach bekommt. Und wenn man da dann gut Fuß gefasst hat, gerade an großen ArbeitgeberInnen, so wie der Charité, man, glaube ich, mit jeder Profession sehr, sehr gut unterstützt wird und diese Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln.
Absolut. Nur ich musste daran denken, bei uns in der Schauspielschule gibt es ein Grundlagenseminar, heißt das. Das findet erstmal die ersten 3 Monate statt. Und da geht es wirklich so um die Grundlagen des Schauspielens. Und nach dieser Ausbildung habe ich damals gedacht, das müsste eigentlich jede Person auf der Welt einmal machen, weil es einfach so Persönlichkeitsentwicklung so vorantreibt. Und so stelle ich mir es mit der Krankenpflege langsam auch vor. Eigentlich müsste man, um von da aus weiterzugehen, müsste jeder diese Grundausbildung und haben auch sehr viele gemacht, sogar sehr erfolgreiche Ärzte, die hier schon waren, haben tatsächlich so angefangen. Wie hast du angefangen, als du an die Charité kamst?
Als ich an die Charité kam, habe ich damals als Pflegefachperson auf einer neonatologischen Intensivstation angefangen für 2 Jahre und habe dann im Rahmen dessen einmal auf eine Kinderintensivstation gewechselt, war dann dort 2-3 Jahre tätig, habe dort meinen Praxisanleiter gemacht und war auch dort im Bereich für die Auszubildenden im Team mit den anderen Praxisanleitern zuständig, konnte erste Erfahrungen machen. Was bedeutet es überhaupt, Praxisanleiter zu sein? Wie ist das Auszubildende?
Ich kann dir das erklären. Soll ich dir mal erklären, was bedeutet, Praxisanleiter zu sein? Du leitest verschiedene Azubis an, die bei dir auf Station kommen und eben auch eine Ausbildung zum Pfleger oder zur Pflegerin machen. Mhm. Du hilfst ihm wahrscheinlich aus deiner Erfahrung heraus, gibst richtig gute praktische Tipps und die arbeiten mehrmals in der Woche einfach schon auf der Station. Ist das richtig?
Ja, im Großen und Ganzen würde ich dem zustimmen. Das, was ist, dass wir hatten die Auszubildenden, dass sie dann im Rahmen des Einsatzes quasi für 4 Wochen jetzt auf der Kinderintensivstation waren und wir dann geguckt haben, dass die Auszubildenden zum Beispiel den kompletten Dienstplan 1:1 mit mir gemeinsam haben, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, vom ersten Tag an sie wirklich den ganzen Einsatz mit zu begleiten und zu gucken, wo kann ich sie gut fördern, wo kann ich noch ansetzen, aber wie kann ich sie auch gut weiterentwickeln.
Wann kam dann der Punkt, wo du dachtest, jetzt ist mal Zeit für einen Wechsel?
Hatte auch wieder mit einer Auszubildenden zu tun, erinnere ich mich heute noch, als wäre es gestern, dass ich mit ihr quasi in der Frühstückspause saß und sie zu mir meinte so, ach Mensch Patrick, irgendwie das macht wirklich Spaß mit dir, hattest du schon mal überlegt, irgendwie weiterzumachen, zu studieren und für mich in dem Moment dann irgendwie der Knackpunkt kam und so, stimmt, das ist eigentlich eine Alternative, die hatte ich bisher noch gar nicht so in Erwägung gezogen und habe mich dann an der Charité schlau gemacht, was kann man so machen und kam dann auch recht schnell zu dem Studiengang, in dem ich jetzt am Ende bin und dann auch noch diese Möglichkeit, über die Charité ein Stipendium zu erlangen und dann über die Charité sogar zu studieren.
Stipendium heißt natürlich Kohle, ne? Unterstützung. Was studierst du genau? Und du schreibst gerade deine Bachelorarbeit. Was ist da dein Thema?
Also ich studiere an der Akon Hochschule Pädagogik im Gesundheitswesen und habe im Rahmen des Stipendiums einmal quasi die finanzielle Unterstützung und auch eine gewisse zeitliche Freistellung erhalten und schreibe jetzt gerade in der Bachelorarbeit, was wieder mit meiner Grundprofession zu tun hat, die Kinderkrankenpflegeausbildung oder die Krankenpflegeausbildung, die wir hatten, versus die generalistische Pflegeausbildung, die jetzt seit 2020 einfach ist. Und was da die Praxis oder die Praxisanleitern brauchen würden.
Und was brauchen die?
Stellt sich erst raus. Also an diesem Punkt bin
ich. Das erforschst du sozusagen noch.
Genau.
Aber bestimmt gibt es schon ein paar Punkte, die du vielleicht selber als Praxisanleiter bemerkt hast. Was würdest du sagen, könnte sich da mal noch so ein bisschen besser weiterentwickeln?
Ich glaube, das, was sich kontinuierlich weiterentwickeln kann, ist, dass Praxisanleitung braucht einfach Zeit. Unabhängig in welchem Bereich ich bin, funktioniert es oft nicht, wenn ich in der regulären Patientinnenversorgung einfach drinnen bin, nebenbei 3 bis 4 Patientinnen je nach Spezialbereich habe, sondern einfach wirklich sagst, okay, vielleicht reduziere ich es, habe weniger Patientinnen in meinem Dienst und kann aber den Fokus auf die Auszubildenden einfach setzen, um die Bedürfnisse, aber auch die Kompetenzen, die die Auszubildenden mitbringen, wirklich zu erkennen und auch zu fördern. Also will ich ganz groß immer sagen, Zeit ist ein wichtiger Faktor.
Was ist das, was du jetzt ganz persönlich versuchst, deinen Auszubildenden zu vermitteln und mitzugeben?
Ich darf ja jetzt quasi als Hauptfachpraxisanleiter für die MTR-Ausbildung zuständig sein und gebe genau das mit, dass die Auszubildenden wirklich, sie sollen in den Bereichen Fragen stellen, aber ganz wichtig, Spaß an der Arbeit zu haben und auch mit einer großen Motivation reinzugehen und wirklich diese Gelegenheit nutzen, falls es Tage gibt, wo sie nicht mit Praxisanleitung mitlaufen, das Bestmöglichste aus den Arbeitsweisen der KollegInnen mit rauszunehmen und daraus auch zu machen.
Also sich vielleicht auch Vorbilder zu suchen und sich daran zu orientieren, kann man sagen. Jetzt hast du es schon gerade angedeutet, also du man muss bei dir ein bisschen gucken, weil du wirklich so viel Verschiedenes jetzt schon gemacht hast, dass wir es nochmal kurz ordnen. Also du warst Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Kinderstation, bist dann dort Fachpraxisanleiter geworden, hast dann angefangen zu studieren, hast jetzt zur Radiologie gewechselt und bist dort jetzt Hauptfachpraxisanleiter. Richtig?
Genau.
Wie kamst du dann zu dem Punkt, nochmal zur Radiologie zu wechseln und was genau ist ein MTR?
Ich hatte die Möglichkeit, im Intensivbereich und durch meine pädagogische Rolle in den letzten Jahren immer so eine Möglichkeit, mit der Schnittstelle der MTRs zu arbeiten, sei es jetzt, wenn sie im Bereich vorbeigekommen sind oder auch mit meiner jetzigen Kollegin quasi im Rahmen der Intensivmedizin. Und
wer sind die MTRs?
Genau, mir wurde dann quasi diese Möglichkeit der Stelle angeboten. Und am Anfang dachte ich mir so, wirklich, wir sind MTRs, was machen MTRs?
Du dachtest dir das Gleiche.
Genau, am Anfang dachte ich, weil es halt einfach...
Klingt wie so kleine Roboter, die einen besuchen kommen.
Genau, weil es auch eine Berufsgruppe ist, die ich finde, gar nicht so groß nach außen repräsentiert wird. Und erinnere mich noch an meinem ersten Hospitationstag, wo ich mit meinen jetzigen Praxisanleitern aus dem MTR-Bereich mitgelaufen bin, dass ich verblüfft war. Wer sind jetzt eigentlich MTRs? Und man muss ganz klar sagen, medizinische Technologinnen für Radiologie leisten eine wahnsinnige Arbeit im Rahmen von Diagnostikverfahren. Das heißt jetzt in der Radiologie, dass sie diese großen Geräte wie CT, MRT bedienen, aber auch Diagnostikverfahren machen, wie zum Beispiel Röntgengeräte, die Bildaufnahmen machen, dass man da einfach wirklich in diesen Schritten des diagnostischen Verfahrens einen besseren Einblick bekommt, aber auch dann noch diese großen Fachbereiche wie Nuklearmedizin oder Strahlentherapie mit drin sind.
Das heißt, für diese Bedienung dieser großartigen Geräte braucht es tatsächlich eine ganz eigene Ausbildung für jemanden. Da geht nicht schnell mal jemand hin und drückt einen Knopf, sondern das ist ein ganz eigener Bereich nochmal.
Definitiv. Also ich würde auch immer wieder unterschreiben, dass man sagen muss, man braucht für diesen Beruf auch diese technische Affinität, aber muss dennoch ja auch noch gerne mit Personen einfach zusammenarbeiten. Aber man hat im Vergleich jetzt zur Pflege nicht diese Nähe, dass ich sie tagtäglich vielleicht habe. Also ich würde eher sagen, dass man sagt, okay, ich habe diese Nähe zu PatientInnen, begleite sie kurz in diesen diagnostischen Verfahren und habe dann einfach mehr diese technische Affinität dabei.
War das ein Grund für deinen Wechsel? Hat dich das belastet, diese Nähe vielleicht auch?
Im Nachhinein würde ich sagen, nicht wirklich. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, mit PatientInnen zu arbeiten. Muss sagen, der Grund für den Wechsel war, ist, dass die Charité seit 2021 selbst MTRs ausbildet. Wir seit 2023 auch dort ein neues Gesetz haben, dass das A endlich weggefallen ist. Davor waren es ja MTAAs, jetzt sind es MTRs. Und ich einfach sagen muss, ist, dass das eine großartige Chance war, weil es einfach im Kontext in Deutschland kaum diese Stellen oder diese Stellen noch nicht so implementiert sind wie hier an der Charité.
Wo ist das A hingefallen?
Es ist weggefallen, weil man sagen muss, es hieß davor Assistenz und einfach wirklich weg von dieser Assistenz und hin zur Realität, dass die MTRs wirklich Tätigkeiten auch machen, die sie immer gemacht haben und jetzt auch diese Wertschätzung dadurch erfahren.
Ein Auszubildender von dir ist Finn, der ist in einer anderen Podcast-Folge von uns auch noch zu hören. Was sind denn Finns Stärken?
Ich würde definitiv sagen, seine lockere Art, aber auch seinen Humor. Ich bin richtig gespannt auf seine Podcast-Folge, freue mich auch schon richtig darauf.
Werde die auch bewerten als Auszubildender.
Genau. Und auch darauf, wenn du Finn kennenlernen darfst, aber ich glaube, was man definitiv sofort mitbekommt, ist einfach seine leichte Art und gerade im PatientInnenumgang, aber auch in den Umgang mit den Geräten, kann man davon nur profitieren.
Und was würdest du sagen, könnte er noch lernen?
Ich würde wahrscheinlich sagen, dass diese leichte Art, dass man sie manchmal unter Kontrolle haben sollte oder auch gucken sollte.
Weil sie zu was führen kann?
Dass man Dinge zu leicht nimmt.
Ja. Wie bist du denn damit so umgegangen, wenn du, wie du es gerade schon angedeutet hast, eben diese Nähe zu Patienten und Patientinnen, hattest die vielleicht auch manchmal schwere Schicksale erleiden müssen? Wie war da so dein Umgang damit?
Muss ich sagen, im Resümee, ich habe noch Geschichten von Patienten, an die ich natürlich noch denke im Rahmen meiner Tätigkeit auf der Kinderintensivstation. Ich aber dahingehend sagen muss, ist, dass durch diese Möglichkeit, in so einem großen Team zu arbeiten, mit dem man sich gut versteht, sich gut austauschen kann, mich die dahingehend gerade in so palliativen Situationen immer sehr, sehr gut unterstützt haben und ich immer sagen konnte, einerseits, okay, ich kann vielleicht den oder die Patientin gerade jetzt nicht versorgen, weil ich zu nah daran bin, oder ich dann auch wirklich sagen konnte, ich gehe jetzt einen Schritt raus, kann jemand jetzt übernehmen oder dass ich einfach, sollte es dann in diese finale Phase gegangen sein, ich sagen konnte, okay, lasst uns doch im Anschluss zusammensetzen und nochmal darüber sprechen und das reflektieren, was passiert ist.
Toll. Gibt es auch Leute, mit denen man dann noch lange Jahre danach in Kontakt ist oder sagst du, Fall abgeschlossen sozusagen, also ohne, dass es plump klingen soll, aber?
Persönlich habe ich jetzt mit keinen PatientInnen so im Nachhinein Kontakt. Das, was oftmals war, ist, dass sie uns im Bereich immer wieder besuchen gekommen sind. Und das natürlich immer ein Highlight war, zu sehen einfach, wenn jetzt PatientInnen die schwerste Zeit im Bereich durchgemacht haben, dass sie dann zurückgekommen sind und man diese Fortschritte auch nochmal gesehen hat. Weil natürlich der Bereich der Intensivpflege oder Kinderintensivpflege so ein beschränkter Bereich ist und man oftmals gar nicht im Nachhinein sieht, was ist aus den PatientInnen geworden. Oder wie sind sie rausgekommen aus dieser Situation?
Wenn du an deine eigene Ausbildungszeit zurückdenkst, was würdest du dem noch jüngeren Patrick von damals aus deiner heutigen Position heraus mit der Erfahrung, vielleicht auch schon angesammelten Weisheit, was würdest du dem raten oder sagen wollen?
Ich würde definitiv sagen, trau dich und geh deinen Weg. Also gerade jetzt, wenn ich die letzten Jahre Revue passieren lasse, gerade meinem Umzug innerhalb Österreichs nach Wien, im Anschluss nach Berlin, der Start mit dem Studium, jetzt am Ende des Studiums, ich für mich einfach gesehen habe, wie wichtig es ist, einfach seine Komfortzone mal zu verlassen und neue Dinge oder neue Wege zu beschreiten und sich einfach wirklich zu trauen.
Ich meine, das hast du ja damals aber schon durchaus gemacht. Es klingt jetzt nicht so, wenn du das erzählst, als hättest du dich nicht getraut, denn du hast es ja getan, aber du hast es vielleicht mit Unsicherheit getan?
Ja, also ich habe oftmals überlegt und hatte immer wieder diese neuen Schritte überlegt, so war es jetzt dieser richtige Schritt? Ich bin bei den Schritten dann geblieben und auch in den Orten geblieben und habe dort Erfahrungen gesammelt, hatte aber immer diesen Punkt für mich, wo ich lange hin und her überlegt habe, war es jetzt richtig oder gehe ich diesen Schritt vielleicht auch wieder zurück?
Bist du aber nicht.
Nein.
Bist du nie gegangen? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch meinem Jüngeren ich auf jeden Fall sagen, mach dich nicht verrückt. Ich meine, bei uns ist eine Branche, da herrscht viel auch Konkurrenz. Ne? Das ist vielleicht bei euch nicht so ein Thema oder ist es auch ein Thema?
Würde ich jetzt weniger sagen, dass einfach so ein Konkurrenzkampf mit ist. Vielleicht in der einen oder anderen Position, eventuell aber jetzt im Großen und Ganzen würde ich nein sagen.
Toll. Und wenn du jetzt mal einfach so ganz praktisch einen Tag von dir beschreiben würdest, so einen typischen Tag, wie fängt er an, wie hört er auf, was passiert zwischendrin?
Jetzt muss ich überlegen.
Erstmal stehst du auf.
Ja, genau. Also ich stehe auf, mache mir meistens zu Hause dann sogar noch etwas zum Frühstück, trinke noch einen Kaffee, bevor ich dann, durch das ich recht nah an meinem Arbeitsplatz wohne, einfach oft direkt auf dem Weg zur Arbeit, natürlich immer mit Musik, starte dann auf Arbeit, einmal die Rechner, freue mich darauf, dass meine Kollegin kommt, da ich in einem sehr, sehr guten Team arbeite und ich wirklich sagen muss, ist, dass die Stimmung sehr gut ist und wir uns auch gegenseitig sehr gut unterstützen, da wir unterschiedliche Betrachtungsweisen haben und gucke dann, je nachdem, wenn der Rechner hochgefahren ist, welche E-Mails sind da, was steht am Tag so an. Ist aber meistens dann so, durch das wir im Rahmen der MTR-Ausbildung so feste Kalenderwochen haben, gucken wir oder ich dann auch so, wo sind gerade unsere Auszubildenden eingesetzt, in welchem Fachbereich sind sie, das heißt jetzt, dass sie eingesetzt sind in der Strahlenmedizin, Nuklearmedizin oder in der Radiologie, ist dann so, dass ich dann auch plane, welchen Auszubildenden an welchem Tag kann ich wo besuchen vielleicht, um einfach zu gucken, wie ist es in der Praxis, sind sie gut angekommen, wie ist der Lernfortschritt und dann natürlich nochmal, sollte ich dann zurück ins Büro kommen, mich mit meiner Kollegin auch austausche, um zu gucken, welche Konzepte können wir jetzt im Bereich der Ausbildung neu konzipieren oder überlegen oder müssen wir auch dahingehend überarbeiten, um einfach wirklich für die Praxisanleitern vor Ort und die Auszubildenden die bestmöglichste Unterstützung zu geben. Ist dann auch oft so, dass wir tagsüber oder ich auch im Austausch mit den Praxisanleitern vor Ort bin, dass ich frage, wie geht's Ihnen, wie ist es das tägliche Tun, wie läuft's in den einzelnen Bereichen, brauchen Sie Unterstützung, wo können wir es sogar noch unterstützen oder auch ich unterstützen. Und dann würde ich meistens sagen, ist eh schon 17 Uhr und der Arbeitstag quasi gelaufen.
Und was passiert nach der Arbeit?
Nach der Arbeit ist meistens, was mache ich nach der Arbeit? Entweder gucke ich wirklich, dass ich irgendwie mich mit Freunden noch treffe, zum Sport gehe oder einfach wirklich sage, wenn ein Konzert an dem Tag ist, dass ich wirklich auf ein Konzert gehe.
Was war dein Lieblingskonzert im letzten Jahr?
Mein Lieblingskonzert 2023 würde ich definitiv sagen, war einmal Christina Aguilera in Malta oder auch Ellie Goulding hier in Berlin.
Toll. Wie schaffst du das eigentlich, neben diesem Ganzen noch dieses Studium zu machen? Also du hast es gesagt, die Charité hat dir auch Zeit dafür eingeräumt tatsächlich?
Genau, ich habe im Rahmen des Stipendiums 15 Studientage pro Semester bekommen. Insgesamt sind es dann für alle 3 Jahre sind es, jetzt darf ich nichts falsch sagen, 90, glaube ich, Studientage, 60 Studientage. Und dahingehend, die decken nicht alle Studientage vor Ort ab, aber den Großteil. Und sonst plane ich wirklich mit dem eigenen Urlaub.
Würdest du uns verraten, wie hoch das Stipendium ist?
Der Bachelor in Pädagogik im Gesundheitswesen sind, glaube ich, 15.000 bis 17.000, müsste es sein.
Kriegst du einmalig und musst du dafür irgendwas beweisen?
Also die Hochschule kriegt sofort das Geld. Also ich habe es nie dahingehend gesehen. Und das, was halt quasi mit dem Stipendium ist, man hat durchläuft ein Auswahlverfahren, natürlich, dass man sich da einmal beweisen muss und verpflichtet sich dann auch weiterhin an der Charité tätig zu sein.
Aber was bedeutet das, die Hochschule hat es gesehen? Die kriegen Geld, damit genau. Du studierst?
Genau.
Und du hast dafür den Platz bekommen?
Genau.
Ah, das ist sozusagen schon das Tolle.
Hm.
Okay, jetzt verstehe ich's. Und die Moderationserfahrung, die du an der Charité gesammelt hast, wie kam es dazu? Was hast du da gemacht?
Also die Moderationserfahrung ist einmal, glaube ich, ganz groß im Rahmen des Recruitings der Auszubildenden, dass man da BewerberInnen nachmittage einmal durchmoderiert. Und das, was ich machen durfte, ist im Rahmen der Pandemie, dass ich durch das Team, Social Media Team einmal gefragt worden bin, ob ich bei einem Tag der offenen Tür moderieren möchte.
Und wie war das so für dich?
Ich muss sagen, anfangs bin ich glaube, etwas leichtsinnig reingestiefelt. Ich wusste, dass es eine sehr, sehr große Verantwortung ist, habe mich auch zu Hause vorbereitet, dachte aber irgendwie, dass es vielleicht einfacher geht und muss sagen, aber als ich in diesem Part drinnen war, ich dort gesehen habe, wie viele Personen einfach auch hinter der Kamera gerade stehen und an wie viele Dinge man denken muss und wie lange wirklich 2-3 Minuten sein kann, oder die man filmen muss.
Bei der ersten Staffel ging es mir auch so, da habe ich manchmal auf die Uhr geguckt, dachte, wir reden erst 8 Minuten. Es fühlt sich an wie eine Dreiviertelstunde. Aber das ist einfach nur die Vorstellung davon und das Üben dessen, ne? Das ist echt krass. Patrick, was würdest du sagen, was gibt dir deine Arbeit und was nimmt sie dir weg?
Was nimmt sie mir weg? Die Arbeit. Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich mit der Arbeit einen Punkt in meinem Leben gefunden habe, der mir irrsinnig viel Spaß macht. Und ich jetzt, natürlich ist Arbeit Arbeit, aber jetzt gar nicht so als Arbeit sehe, sondern es würde es gut in meinem Leben wirklich integrieren. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass mir die Arbeit jetzt irgendwie was wegnimmt, sondern dass ich mehr davon profitiere, sei es, dass ich einen enormen Lernzuwachs habe, sei es jetzt im privaten Kontext, aber auch jetzt im Rahmen des Studiums, dass ich auch mein Studium gut in meinen Arbeitsalltag mit einbringen lassen kann und dass ich wirklich viele, viele tolle Menschen einfach durch die Arbeit auch kennengelernt habe. Deswegen würde ich wirklich sagen, dass die Arbeit für mich eine große Bereicherung ist und ich wirklich sehr gerne zur Arbeit
gehe. Im wahrsten Sinne ein Arbeitgeber. Oder eine Arbeitgeberin. Und wenn es dann doch mal zu stressigen Situationen kommt, wie baust du Stress gut ab?
Einerseits immer im Austausch mit meiner Kollegin, da ich, glaube ich, mit meiner Kollegin auch eine sehr gute Freundin gewonnen habe, einerseits, mit der ich mich gut austauschen kann. Und sonst definitiv über meine Leidenschaft zu Musik, sei es jetzt, dass ich eine Schallplatte höre oder auf Konzerte gehe.
Spielst du selber auch ein Instrument?
Leider nein.
Wäre das vielleicht noch so ein Ziel?
Vielleicht nach dem Studium. Also erstmals wäre, glaube ich, mein Ziel, den Bachelor erfolgreich abzuschließen, dann den Masterstudiengang zu absolvieren und dann gucke ich, ob ich vielleicht noch ein Instrument lerne.
Ob noch
lerne.
Zeit für ein Instrument bleibt. Patrick, wir ziehen jetzt beide eine Karte. Da steht eine sehr persönliche Frage drauf. Eine für dich, eine für mich. Und wir lesen die uns vor und versuchen, die so ehrlich wie möglich zu beantworten.
Zieh eine Karte.
Was ärgert dich an dir?
Was ärgert mich an mir? Oftmals würde ich sagen, mein Perfektionismus und dass ich oftmals mir schwerfällt, in gewissen Situationen nochmal in diese Metaebene zurückzugehen und die Situation von außen betrachte und dann mir eher Entspanntheit und Leichtigkeit mit reingebe.
Welche Situationen sind das so, wo du anfängst, perfektionistisch zu agieren?
Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich an meinen beruflichen Kontext denke, gerade am Anfang war es so, ich bin für den MTR-Bereich mit zuständig, für den Ausbildungspart, mir fehlt aber diese Grundprofession. Und das war für mich am Anfang, wo ich schon überlegt habe, so, schaffe ich das, kann ich oder kann
ich... Ob du
gut
genug bist, oder?
Genau, ob ich gut genug bin für den Auszubildenden. Und dabei wirklich sagen muss, ist gerade durch die Praxisanleitung vor Ort und die Auszubildenden, die wir in unseren Bereichen haben, ich total gut aufgefangen worden bin und gesehen habe, was für ein tolles Team das einfach ist und die mir wirklich diese Sorge da auch genommen haben.
Toll. Was hast du für eine Frage?
Ich habe, was willst du schon lange ändern, schaffst es aber nicht.
Oh, da habe ich die letzten Jahre immer gesagt, nicht mehr zu rauchen. Das habe ich jetzt aber seit 1,5 Jahren geschafft. Ich habe mir wirklich viele Sachen abgewöhnt. Ich trinke ganz wenig Alkohol. Ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr mit Koffein. Also so diese ganzen Suchtdinger. Mir geht Sucht wahnsinnig auf den Senkel, weil ich will nicht von irgendwas abhängig sein. Und das habe ich ziemlich geschafft zu ändern. Was schaffe ich nicht zu ändern? Also gestern war es so, dass ich mal wieder eine Nachricht bekommen habe vom Filmteam. Kannst du nicht morgen doch schon anreisen nach München? Also heute, also nach unserem Gespräch im Prinzip. Und ich würde mir wünschen, dass ich sofort denke, nein und tschüss. Also, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Ich denke aber erstmal, oh Gott, wie schaffe ich das? Dann denke ich, nein, spinnen die, die hätten das viel besser planen müssen. Ich kann morgen nicht, ich habe einen Vertrag, jetzt hier zu sein. Außerdem will ich noch eine Nacht schlafen. Und dann schaffe ich inzwischen schon, nein zu sagen, habe aber noch ein schlechtes Gewissen. Also mein nächster Schritt, den ich gerne ändern würde und schon lange nicht schaffe, ist ein Nein ohne schlechtes Gewissen. Kannst du das verstehen?
Definitiv.
Ja, so ist es. Was hast du dir vorgenommen für 2024?
Ich glaube, das naheliegendste Ziel für 2024 ist für mich, die Bachelorarbeit erfolgreich zu meistern. Und weiter habe ich bisher noch nicht gedacht.
Das wirst du sehr gut schaffen, ich bin mir sicher.
Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich, dass du hier warst, Patrick.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der Karriere-Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummich.